Einen wunderschönen Science-Samstag wünsche ich euch. Während Luisa ja hier weiter Babypause macht, lade ich mir einfach Gäste ein. Die tollsten Gäste, die ich mir vorstellen kann aus der Wissenschaftswelt, sind hier zu Gast und feiern mit uns den Science-Samstag. Und heute freue ich mich auf gleich zwei Gäste, die mir Gesellschaft leisten. Und zwar Dora und Dominik vom Wissenspodcast Doctopus. Und zwar, ihr wollt Hallo sagen, ne?
Ja.
Hallo.
Hallo! Schön, euch zu sehen, digital und zu hören. Und eigentlich müsste ich ja sagen Dr. Dora und Dr. Dominik, ne? Deswegen auch Doctopus.
Also du darfst uns einfach mit dem Vornamen ansprechen. Das, auf den Doktortitel okay. Bestehe ich jetzt nicht bei jedem Mal.
Das passt, weil hier ist es ja eh so, dass wir auch die krassesten Einsteins werden hier einfach nur Albert genannt. Von daher ist es top. Und jetzt haben wir aber schon rausgefunden, warum ihr Doctopus heißt. Und der andere Teil ist natürlich der Oktopus. Warum seid ihr denn so Tintenfisch-Fans?
Also in unserem Podcast geht es oft um Biologie und der Tintenfisch ist einfach ein cooles Wesen aus der Biologie und wir mochten ihn einfach und er ist einfach cute. Also man kann gut Maskottchen draus machen, man kann ihn gut auf Sticker packen und der motiviert uns einfach. Ne?
Man kann super viele tolle, spannende Sachen über Oktopusse oder Tintenfische allgemein erzählen.
Ein Krafttier.
Ja, wir haben seitdem auch tatsächlich diverse Maskottchen gehäkelt, gestrickt bekommen, einfach so Geschenke gekriegt, ja.
Oh, wie schön. Ja, Dominik, du hast Biologie studiert und da dein Doktor, ne? Und Dora, du hast den in Informatik. Das ist so eure Mischung.
Genau. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von unserem Podcast, dass wir uns so ein bisschen immer Geschichten aus dem jeweils anderen Bereich erzählen, wo dann der jeweils andere auch dann die entsprechenden Fragen stellen kann, die vielleicht auch unsere Zuhörenden irgendwie interessieren würden, weil er eben nicht vom Fach ist.
Ich bin ja ganz happy, weil ihr heute mir oder allen, die zuhören, ganz exklusiv hier zwei Geschichten mitgebracht habt. Da freue ich mich schon drauf. Aber ihr bezeichnet euch auch als Laber-Nerds eures Vertrauens. So steht es in eurer Beschreibung. Da habe ich mich gefragt, wenn ihr nicht gerade in eurem Podcast über Wissenschaft labert, wo macht ihr das denn dann am liebsten?
Oh.
Also natürlich überall, wo wir sind, würde ich sagen. Meine Familie liebt mich dafür, immer irgendwelche random Sachen rauszuhauen. Und sonst, naja, auf Arbeit wahrscheinlich, ja.
Ja, heute, glaube ich, wird es auf jeden Fall unterhaltsam. Ich freue mich schon ganz doll. Und ich möchte jetzt einfach euch das Wort übergeben und mich ein bisschen entführen lassen, quasi in eine Folge von euch. Denn ihr habt ja Personen mitgebracht und ich bin gespannt. Ich weiß schon, wir machen eher, glaube ich, eine Reise so in die Vergangenheit, wie es so bei Behind Science üblich ist, obwohl es bei euch ja oft auch ein Blick in die Zukunft so ist. Aber heute kombinieren wir das, glaube ich.
Genau, ich glaube, da haben wir zwei ziemlich coole Menschen und ziemlich coole Geschichten rausgesucht.
Auch aus unseren jeweiligen Feldern.
Also endlich reden mal Expertinnen und Experten darüber.
Genau.
Das ist gut.
Also wir haben uns gedacht, wir machen das chronologisch. Und weil man bei uns, also bei mir, ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit reist, fange ich jetzt mal einfach an.
Oh, ja.
Und ich starte meine Geschichte mit einem Zitat für euch, was ich euch einfach mal vorlesen möchte. Und ihr könnt ja mal so sagen, was ihr so davon haltet, was das mit euch macht. Die Begriffe übernatürlich, unnatürlich und widernatürlich sind Zeichen mangelnder Naturerkenntnis.
Oh.
Was haltet ihr davon?
Also
ich denke irgendwie an schlechte Wissenschaft, also so wie bei den Hexenverfolgungen oder sowas, wo ja wissenschaftliche Prinzipien so missbraucht wurden so ein bisschen.
Ja.
Es geht so ein bisschen darum, dass Dinge, die wir nicht kennen, wo wir nicht viel drüber wissen, wir gerne als unnatürlich oder widernatürlich oder übernatürlich abstempeln.
Ich glaube, es wären alles Begriffe, die ich so in meinem Alltag ungern sagen würde.
Ja, genau, genau.
Ja.
Und dieses Zitat, das ist steht so ein bisschen symbolisch für die Person, die ich euch heute vorstellen möchte und stammt auch von dieser Person. Und für die Geschichte machen wir eben eine kleine Zeitreise und wir reisen zurück ziemlich genau 100 Jahre in die Vergangenheit und zwar in die wilden 20er. Und auch noch an einen Ort, wo wahrscheinlich die wilden 20er am wildesten überhaupt gewesen sind, nämlich nach Berlin.
Na klar, cool.
Genau, oh, und zwar geht es heute um Magnus Hirschfeld. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt.
Ja, der sagt mir was, weil der wurde sich schon mal gewünscht bei uns. Ah. Es gibt einen Kommentar, ich erinnere mich noch dran, weil das Profil, das hatte so einen tollen Namen, das hieß Fuck Nazis. Also ich weiß nicht, wer dahinter steckt bei Spotify, aber die Person hat sich eine Folge zu Magnus Hirschfeld gewünscht. Deswegen, oh mein Gott, ihr seid Wunscherfüller.
Ja, sehr gut. Das freut mich ja jetzt gleich doppelt. Aber wisst ihr auch etwas über Magnus Hirschfeld? Dora schüttelt den Kopf.
Also die Person hatte dazu geschrieben, dass es eine Person war, die für die queere Community viel bewegt hat.
Also Magnus Hirschfeld war Arzt einerseits, aber auch Sexualwissenschaftler und hat sich mit seiner Arbeit und seiner Forschung, aber auch darüber hinaus für die Rechte von sexuellen Minderheiten eingesetzt. Heute würden wir ihn wahrscheinlich wirklich einfach als queeren Aktivisten auch unter anderem bezeichnen. Mhm. Abgesehen davon gilt er aber auch als der Begründer der Sexualwissenschaft tatsächlich als wissenschaftliche Disziplin. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man als Begründer einer ganzen Wissenschaftsdisziplin gilt.
Oh ja. Und die ist ja auch dann, also nicht so alt, die Wissenschaft, oder? Halt 100 Jahre.
Stimmt. Ja, hat mich auch tatsächlich erstaunt, als ich das recherchiert habe. Ja. Bekannt geworden ist er auch, weil er auch die weltweit erste Einrichtung für Sexualforschung gegründet hat. Das berühmte, bei manchen Leuten berühmte Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. Und zwar 1919 war das. Und dieses Institut war einerseits natürlich ein Ort, wo er seine Forschung durchgeführt hat. Und da würde ich jetzt auch gerne so ein bisschen mehr drüber erzählen, was er denn so geforscht hat, wofür er denn eigentlich so bekannt ist, was so die wichtigsten Thesen von ihm waren.
Das wollen wir jetzt auch wissen.
Ja, ein weiteres Motto von ihm, Empirie und Empathie. Da steckt so ein bisschen dahinter, dass er die Ansicht hatte oder die These vertreten hat, dass wenn wir mit empirischen Maßnahmen gute rationale Wissenschaft machen, um Dinge oder auch Menschen besser zu verstehen, dann können wir Vorbehalte abbauen und ihnen empathischer begegnen, weil wir sie besser verstehen und weniger, ja, sie dann ausgrenzen im Endeffekt auch.
Das heißt, wollte er beides kombinieren in seiner Forschung schon oder wollte er durch Empirie mehr Empathie erzeugen?
Also ich glaube, es ging so ein bisschen Hand in Hand. Also beides tatsächlich, er wollte für Verständnis werben in der Bevölkerung, dadurch, dass er gesagt hat, hier, guck mal, ich erforsche hier dieses und jenes und das eine ist keine Krankheit, das andere ist nicht wieder natürlich, wie im Eingangszitat. Und andererseits glaube ich schon, dass er auch bei seiner Wissenschaft versucht hat, möglichst empathisch vorzugehen. Natürlich immer im Rahmen dessen, was das damals vor 100 Jahren bedeutet hat.
Wahrscheinlich wäre er ohne Empathie auch gar nicht auf solche Forschungsfragen gekommen, ne? Oder auf so ein Thema.
Absolut. Ein Beispiel zum Beispiel für diese Empirie ist, dass er auch einer der Ersten war, der tatsächlich Daten erhoben hat zu sexueller Orientierung. Er hat zum Beispiel 1904 eine Umfrage gemacht bei Studierenden und Metallarbeitern zu ihrer sexuellen Orientierung. Ist nicht unbedingt überall so gut angekommen, dass er das gemacht hat und ist dann drauf gekommen, dass 1,5% homosexuell waren und 3,9% bisexuell. Und genau, das ist zum Beispiel dafür, dass er eben wirklich versucht hat, mit empirischen Daten zu arbeiten.
Eigentlich super simpel, ne? Einfach mal fragen.
Ja, so. Tatsächlich, ja. Ganz klassische Umfrage starten, ja. Berühmt geworden ist er auch für die Theorie vom dritten Geschlecht, was ja in der westlichen Welt bis dahin noch so gar nicht irgendwie ein Konzept war.
Kannst du das mal erklären?
Ja, also er hat das genannt, die Lehre von den Zwischenstufen. Also er hat quasi die binäre Geschlechterordnung damit so ein bisschen in Frage gestellt, hat gesagt, es gibt nicht nur den Mustermann, die Musterfrau und alle sind entweder so oder so, sondern er hat gesagt, alle Männer und Frauen sind einzigartige, unwiederholbare Mischungen männlicher und weiblicher Eigenschaften. Also wie so ein Gemisch aus Eigenschaften und dann kommt entweder ein Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen sozusagen raus.
Unwiederholbar ist ein cooles Wort.
Ja, einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig quasi. Ja. Steckt da so ein bisschen drin. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind ein Spektrum. Ich glaube, das ist das, ja, was man heute so sagen würde.
Ja. Aber trotzdem schön, dass er wirklich so auf jeden Mensch geguckt hat und gesagt hat, die sind alle unterschiedlich. Es gibt jetzt auch nicht in dem Spektrum irgendwie halt 5 statt 2, sondern es gibt scheinbar unendlich viele, wenn ich ihn richtig verstehe.
Genau. Und eine berühmte Forschungsarbeit oder eine bedeutende Forschungsarbeit von ihm hieß die Transvestiten. Das Wort hat man vielleicht schon mal gehört. Er gilt auch mit dieser Forschungsarbeit als sozusagen der, der diesen Begriff geprägt hat, für Menschen, die Kleidung des anderen Geschlechts in Anführungszeichen tragen. Also Kleidung tragen, die, damals war das ja noch sehr viel strenger vorgeschrieben sozusagen, wie sich Männer und Frauen zu kleiden hatten. Dass, wenn sozusagen eine als Mann gelesene Person zum Beispiel ein Kleid getragen hat.
Ja.
Den Begriff würde man heute nicht mehr so wirklich benutzen. Der Grund ist, also es gab damals zum Beispiel auch noch keine so richtige Trennung zwischen dem Konzept von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Transvestiten war so ein Sammelbegriff für eigentlich Gruppen, die wir heute nicht mehr so in einen Topf schmeißen würden. Also einmal Cis-Menschen, die einfach tatsächlich Spaß dran haben, Kleidung des anderen Geschlechts anzuziehen.
Ja.
Also auch zum Beispiel Travestie-KünstlerInnen, Drag-Queens würden wir sie heute nennen.
Genau, da kommt das
genau,
Wort nach vorne.
Genau, da kennen wir es noch her. Aber in den gleichen Topf schmeißt man damals halt auch noch Trans-Personen, die ja eigentlich nicht die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, sondern nur fälschlicherweise als das andere Geschlecht gelesen werden und ihnen dann behauptet wird, sie würden sich falsch anziehen sozusagen. Und obwohl das nicht mehr so ganz up-to-date ist vom Begriff her, war diese Forschungsarbeit trotzdem sehr wichtig für die Rechte dieser oder für das Leben dieser Sammelbegriffgruppe, sage ich jetzt mal, weil tatsächlich war es damals so, dass Crossdressing illegal war. Also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kleid auf der Straße rumgelaufen wäre, hätte mich die Polizei anhalten können und verhaften oder bestrafen können.
Boah.
Und was Hirschfeld jetzt …
Guck mal, das in diesen wilden 20ern, ne,
ja,
in Berlin. Ich finde auch so, wenn man sich … Es gibt ja jetzt manchmal so Motto-Partys, ne, 20er, und dann irgendwie haben alle diese Fransenkleider an und Pailletten und irgendwie so ein Stirnband mit Feder in den Haaren. Und es sieht einfach nach so einer super freien Party aus, aber das war natürlich nicht der Alltag und nicht die Realität damals.
Ja, also ich meine, sie waren im Verhältnis zu, was davor war und was auch danach war, waren sie schon frei, aber natürlich weit entfernt von dem, was wir heute haben.
Krass, also nochmal, ich muss das nochmal realisieren, man wurde dann verhaftet.
Man konnte bestraft werden, ja.
Krass.
Also bis hin zur Verhaftung, ja. Und Hirschfeld wollte das eben ändern und hat eben durch seine Forschung und seinen Einsatz den sogenannten, klingt total absurd, Transvestitenschein durchgesetzt. Das heißt, das war so eine Art ärztliches Attest für diese Menschen. Also ein Dokument, was sie bei sich tragen konnten. Und wenn sie von der Polizei aufgehalten worden sind, konnten sie herzeigen, hier, ich habe eine ärztliche Bescheinigung quasi, einen Transvestitenschein. Ich darf das. Ich habe und also diese Scheine wurden dann unter anderem auch in diesem Institut für Sexualwissenschaft ausgestellt.
Ja.
Von Hirschfeld und seinen Kolleginnen.
Genau, es klingt jetzt irgendwie schrecklich, dass man diese Scheine brauchte, aber was für eine Erleichterung wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Auch spannend, Hirschfeld war auch an den ersten geschlechtsangleichenden Operationen überhaupt beteiligt.
Oh.
Das waren zwei Transfrauen, die Namen hat man vielleicht sogar schon mal gehört. Lilly Elbe, da gibt es auch einen Film dazu. The Danish Girl, hat man vielleicht schon mal gehört.
Ja, ja, ja.
Genau, und die andere hieß, so wie du, Dora Richter.
Oh!
Genau. Und das waren die ersten Transfrauen, die geschlechtsangleichende OPs durchführen haben lassen. Und das wurde von Hirschfeld nicht durchgeführt, aber vermittelt und fand teilweise auch am Institut eben statt.
Was für riesige Schritte da.
Ja, es ist echt faszinierend, was da an Geschichte geschrieben worden ist in diesem, ja, mehr oder weniger einem, zwei Jahrzehnten. Und immer in Verbindung irgendwie mit Hirschfeld eben.
Ja, er war echt da so eine Schlüsselperson, ne? Und wenn es natürlich, gerade wenn es nicht so viele andere gibt, dann wendest du dich natürlich an ihn.
Also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es überhaupt niemand anderen gegeben hat. Ich bin auch nicht immer so der Fan, wenn man so Einzelpersonen überglorifiziert. Mhm. Er ist halt eine Persönlichkeit, die halt damals auch schon für Furore namentlich gesorgt hat. Und das eben so auch so ein bisschen verwissenschaftlicht hat.
Was ich mich frage, ist, also, was für eine gesellschaftliche Bedeutung hat, ist, dass es ein Mann war. Und also wahrscheinlich waren die meisten Wissenschaftler Männer damals, ja. Also noch schlimmer als heute, sage ich jetzt mal, oder noch ungleicher als heute. Aber wie hat er diese Position in der Gesellschaft genutzt, um quasi diese sehr rigiden Regeln zu lockern? Oder gab es da auch Skandale oder wurde er selber angegriffen, verhaftet, irgendwie so? Also mich interessierte the drama.
The drama kommt ziemlich gleich. Da möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Es kommt noch Drama, da komme ich noch drauf zurück. Ich kann vielleicht so viel sagen, dass er diese Position überhaupt hatte, lag auch daran, dass er aus relativ geldigem erstens Elternhaus kam. Sein Vater war auch schon Arzt. Mhm. Und ich habe rausgefunden, er ist wohl relativ wohlhabend geworden mit dem Verkauf von so eine Art, was damals Viagra war, also Erektionspillen. Genau. Und dieses Geld, was er damit verdient hat, hat er dann für das Institut quasi genutzt.
Da war sexuelle Forschung halt schon wichtig, ne?
Ja, das wollten die Leute dann doch. Das hat die Leute dann plötzlich doch interessiert.
Ganz uneigennützig.
Ja. Ja, gut. Aber gut investiert das Geld.
Ja, voll. Ja klar. Mhm. Hat mehr für Zufriedenheit gesorgt, bestimmt, ja. Das Institut war aber jetzt nicht nur ein Ort, wo Hirschfeld quasi als Arzt tätig war und seine Forschung betrieben hat, sondern es war auch ein Ort, wo er aufklären wollte und so ein bisschen einfach auch Öffentlichkeitsarbeit machen wollte.
Dann könnte das Drama beginnen, Dora, ich glaube.
Na, noch nicht ganz. Also ich fand es eigentlich ganz süß. Es gab wohl damals wirklich so richtige Dr. Sommer-mäßige Aufklärungsstunden. Einmal die Woche konnten quasi alle BerlinerInnen da in diese Stunde, Gesprächsstunde kommen und anonym quasi ihre Fragen auf den Zettel schreiben, wie man das vielleicht so aus dem Sexualkundeunterricht kennt.
Wie so ein Kummerkasten quasi.
Ja, genau. Und dann wurden die vorne auf der Bühne beantwortet.
Nein.
Ja, und das war eben auch für die Cis-Heterosexuellen, die einfach wissen wollten, zum Beispiel, warum läuft es bei mir im Bett nicht mehr so richtig oder wie habe ich meinen Körper zu verstehen oder so. Also so wirklich ganz klassische Aufklärungsarbeit. Trotzdem war Hirschfeld natürlich auch dafür, über sexuelle Vielfalt aufzuklären. Nochmal so ein geschichtsträchtiges Moment in der Geschichte. Hirschfeld war auch beteiligt am ersten Film über Homosexualität in der gesamten Filmgeschichte. Also da war er einerseits beratend tätig und andererseits hat er sogar mitgespielt.
Na klar.
Mehr oder weniger sich selbst gespielt als Arzt, der quasi da drin sagt, wobei sagen konnte man nichts, weil es Stummfilm war, aber quasi gesagt hat, dass Homosexualität keine Krankheit ist.
Okay, genau. Das ist gut. Ja, dafür kann man ruhig mal da auftreten.
Ja, voll. Also kann ich auch empfehlen, kann man auf YouTube anschauen, den ganzen Film, was davon noch überliefert
das
ist.
Gut, können wir auch verlinken.
Anders als die anderen, heißt der. Genau. Und die dritte Funktion, die dieses Institut sozusagen ein bisschen inoffiziell auch hatte, war, dass es so ein bisschen auch ein Safe Space war für Angehörige der queeren Community. Man kann sich vorstellen, ich habe ja vorhin schon mal so mit dem Transvestitenschein angedeutet, dass es nicht so einfach war für die Leute, wenn du offen oder bekanntermaßen homosexuell oder transgender warst, dann konntest du deinen Job verlieren oder keinen bekommen oder auch deine Wohnung. Und tatsächlich haben am Institut ganz viele auch dann einfach einen Beruf gefunden oder haben dann auch teilweise dort gewohnt. Also war das so ein bisschen so ein geschützter Raum auch für die Menschen.
Forschung als Safe Space, wie schön.
Ja, voll, oder?
Das ist echt schön.
Abgesehen von diesem Institut war Hirschfeld ja eben auch Verfechter quasi für queere Rechte, wie wir es heute nennen würden.
Aktivist, würden wir heute sagen.
Ja, ein Aktivist, genau.
Ne?
Ja. Und ein Beispiel dafür war, dass er sich auch dafür eingesetzt hat, dass der Paragraph 175 aus dem Strafgesetzbuch entfernt wird. Sagt euch der was?
Der ist ja dann jetzt schon länger weg.
Ja, also
Dora, du weißt es auch nicht, ne?
Also ich habe hier die Notizen vor mir, von daher kann ich jetzt nicht mehr raten.
Nicht gucken. Okay, also Dora ist still. Also der ist tatsächlich relativ bekannt, zumindest so in der queeren Community. Das ist eben der Paragraph, der im Strafgesetzbuch damals die sexuellen Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt hat und dadurch ermöglicht hat, dass eben homosexuelle Männer vor allem verfolgt werden konnten. Für Frauen gab es sowas nicht. Ich weiß nicht, die haben scheinbar damals keinen interessiert, weiß ich nicht. Was glaubt ihr denn? Hat er es mit seiner Organisation geschafft, die er extra dafür gegründet hat, diesen Paragraphen zu entfernen und quasi Lobbyarbeit zu machen? Hat er es geschafft, diesen Paragraphen zu entfernen aus dem Strafgesetzbuch?
Also ich weiß tatsächlich, dass der, weil ich es peinlich finde, dass der Paragraph in den 90ern, Mitte der 90er gestrichen wurde. Und das finde ich wirklich, also dass wir da am Leben waren, das ist wirklich peinlich.
Okay, das ist ja super krass.
Also ich war 3 Jahre alt, als dieser Paragraph gestrichen worden ist. Er wurde abgeschwächt seitdem und nicht mehr so wirklich genutzt. Aber bis dahin war ein Paragraph in unserem Strafgesetzbuch, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Finde ich schon krass.
Das heißt, es hat nichts, also es hat was geholfen vielleicht, dass er sich dafür eingesetzt hat, aber geschafft hat er es nicht, das abzuschaffen.
Nee, leider nicht. Es ist nicht tatsächlich sogar noch schlimmer geworden. Also der Paragraph wurde dann unter den Nazis nochmal deutlich verschärft, leider.
Das, der Teil war mir klar, aber danach halt, ja, und die Jahre davor, das ist schon erschreckend.
Also es ist wirklich, da sind noch ein paar Jahrzehnte dazwischen, meinst du, ja?
Ja,
ja, voll.
Es in denen viele Gesetze überdacht wurden.
Ja.
Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen über die wilden Zeit damals sozusagen sprechen, weil trotz dieses Paragraphen und der Verfolgung von den Menschen, die damals Transvestiten genannt worden sind, sind die 20er schon eine sehr freie Zeit in Berlin. Und Berlin gilt damals auch so wirklich als queere Hauptstadt, Welthauptstadt eigentlich. Es gibt zum Beispiel alleine, also nur in Berlin, 30 Zeitschriften, die rausgegeben werden für homosexuelle Männer oder homosexuelle Frauen. Zum Vergleich, in der gesamten restlichen Welt gab es zum gleichen Zeitpunkt 2.
Was?
Krass, oder?
30.
Aber durfte man die besitzen, wenn man nicht mal ein Kleid tragen durfte als Mann und umgekehrt?
Also die waren teilweise schon so ein bisschen verklausuliert. Also die hießen dann die Freundin oder irgendwie so. Aber es war dann schon ziemlich klar, da wurden dann, waren so Partnerschaftsanzeigen waren dann also drin. Freundin sucht Tanzpartnerin oder so.
Oh.
Echt total, total nett. Und
aber wahrscheinlich wurden die heimlich gedruckt oder so. War das nicht gefährlich dann?
Naja, aber offensichtlich in Berlin nicht ganz so gefährlich wie anderswo. Also es wurde schon soweit einigermaßen geduldet offenbar. Es gab auch die ersten queeren Lieder sozusagen, die ersten Schallplatten. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Lila Lied von 1921, gilt so als die erste Hymne der homosexuellen Bewegung, kann ich auch gerne einen Link in die Shownotes stellen. Und wo diese Lieder vielleicht unter anderem gespielt worden sind, war in einem Lokal, was vielleicht auch der eine oder die andere mal schon mal gehört hat, das Eldorado. Das war ein Tanzlokal unter anderem für homosexuelle Frauen, Männer, Transpersonen. Es gab eben auch Travestie-Shows und so weiter. Und auch unser Magnus Hirschfeld war dort ein bekannter Gast und wurde dort liebevoll Tante Magnesia genannt. Süß, oder?
Das ist schön. Klingt auch ein bisschen nach Magnesium. So als hätte der immer abends schon mal so Magnesium reingeschmissen, damit er keinen Badenkrampf kriegt.
Naja, er war ja Forscher und dann dachte
dann
man
sich… War der Stammgast. Also wenn er einen Spitznamen gekriegt hat, war der Stammgast.
Auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, dass er vielleicht nicht aus komplettem Uneigennützigkeit diese Forschung und diesen Aktivismus betrieben hat. Er war selber auch schwul tatsächlich. Natürlich nicht ganz offiziell, sonst hätte das nicht geklappt mit der Leitung von einem Institut. Aber es war mehr oder weniger in den entsprechenden Kreisen bekannt. Er hatte auch Beziehungen. Er hat Anfang der 1920er Jahre Karl Giese kennengelernt, mit dem er dann auch zusammengelebt hat. Der ist dann auch Archivar im Institut geworden. Der war eine von diesen Personen, die dort gearbeitet hat und dort Arbeit gefunden haben.
Du meinst, die waren richtig gut befreundet, oder?
Die waren,
haben getanzt.
Ja. Genau, die waren sehr, sehr enge Kollegen.
Ein Tanzpaar.
Die haben sich halt lieb gehabt, mein Gott.
Ja, schön.
Ja. Und jetzt wird es noch interessanter. 1931 ist er auf Reisen in Shanghai und lernt dort einen Medizinstudenten kennen.
Okay, warst du da schon vorbei mit dem Archivar?
Nee, war es nicht. Der wurde sein zweiter Geliebter und die haben dann auch tatsächlich bis zum Tod von Magnus Hirschfeld in so einer Dreierbeziehung gelebt. Also
ach so, ach, das ist schön.
Ménage à trois.
Oh, ja, gut. Hat er auch dann angefangen, da zu arbeiten?
Ja, er ist in Deutschland geblieben. Dann gehe ich davon aus, dass er dann auch am Institut einen Arbeitsplatz gefunden hat.
Ich glaube, Neudeutsch würde man heute Thruple sagen, oder?
Ja, genau. Heute würde man Thruple sagen. Ja. Mhm.
In Berlin.
Das erste namentlich bekannte Schwule, na, aber glaube ich nicht. Wahrscheinlich gab es vorher auch noch andere.
Ja.
Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Dämpfer reinhauen.
Oh nein.
Weil ich erzähle mal vielleicht eine kleine Geschichte, die zeigt, dass eben damals nicht alles so frei war, wie es jetzt gerade geklungen hat. Und schauen wir, wie es weitergegangen ist. Mhm. Am 4. Oktober 1920 ist Hirschfeld zu Gast in München, da wo Dora und ich gerade hocken, und hält dort einen Vortrag.
Ja.
Und danach wird er in der Brienner Straße erst mit Steinen beworfen, dann verprügelt und bricht schließlich bewusstlos zusammen. Mhm. Viele Zeitungen haben dann daraufhin berichtet, fälschlicherweise, dass er gestorben ist, was nicht gestimmt hat. Und er selbst erfährt dann erst eine Woche später, sozusagen aus der Zeitung,
dass er tot ist.
Dass er offenbar tot ist. Ja, genau.
Oh mein Gott, okay.
Und stellt dann mit folgendem Zitat richtig: Ich lebe und hoffe, dass ich erst dann sterben werde, wenn ich meine Gegner von der Richtigkeit meiner Anschauung und der Notwendigkeit meiner Lebensarbeit überzeugt habe, was wohl noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen wird.
Das ist krass. Wow.
Ja.
Okay.
Starkes Zitat, oder?
Voll.
Und meine Frage an euch wäre jetzt, glaubt ihr, seine Hoffnung hat sich erfüllt, dass er in seiner Lebenszeit er seine Gegner überzeugen konnte?
Nein, ich befürchte nein.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ja, also es ist ziemlich klar. Wir wissen ja leider alle, was nach den 1920er Jahren kam, die 1930er Jahre. Und in Deutschland waren die jetzt nicht so toll. Hirschfeld wird tatsächlich immer mehr zum Feindbild für die Nationalsozialisten.
Nicht nur in München.
Ja, nicht nur in München. Und er kann sich in ganz Deutschland eigentlich ab 1930 nicht mehr seines Lebens sicher sein. Er ist eben selbst homosexuell. Er ist noch dazu Jude.
Okay.
Und er ist Sozialdemokrat. Und natürlich seine wissenschaftliche Arbeit und sein Aktivismus, krasser Gegensatz.
Das mögen die Nazis gar nicht.
Das haben sie gar nicht gemocht. Deswegen kehrt er auch im Jahr 1931 nicht mehr zurück von einer Weltreise, auf der er sich befunden hat. Er wurde wohl gewarnt, dass er nicht mehr zurück soll. Und ist dann ab da im Exil, erst in der Schweiz und dann in Frankreich. Und er hat auch gut daran getan, weil 2 Jahre später, 1933, ordnen die Nazis erst die Schließung des Instituts an. Mhm. Am 6. Mai stürmen nationalsozialistisch gesinnte Studenten das Institut und die Bibliothek des Instituts landet zusammen mit einer Büste von Magnus Hirschfeld im Feuer der Bücherverbrennung. Und das Institut wird geplündert und zerstört. Die Mitarbeitenden landen natürlich auf der Straße oder Schlimmeres. Mhm. Und leider erlebt Hirschfeld selbst auch das Ende des Naziterrors nicht mehr. Mhm. Er stirbt nämlich wiederum 2 Jahre darauf, 1935 im Exil in Nizza, an seinem 67. Geburtstag auch noch.
Oh, ja.
Genau, also es ist jetzt leider so ein bisschen trauriges Ende von meiner Geschichte. Aber genau.
Aber ich glaube, also sag du es mir, aber ich glaube, er hat es geschafft, durch seine wissenschaftliche Arbeit einfach auch nachhaltigen Effekt zu haben auf die Gesellschaft. Also nicht sofort, klar, die Zeit danach war nicht gut aus vieler Hinsicht, aber also gesellschaftlicher Fortschritt gerade in dem Bereich ist halt super langsam und braucht Generationen. Mhm. Und ich glaube, wir sind heute ein gutes Stück weiter und hoffen, dass wir die Entwicklungen auch behalten können der letzten Jahrzehnte. Mhm.
Wobei, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ich es krass finde, wie lange es gedauert hat. Er ist dann wirklich mit seiner ganzen Arbeit in der Versenkung, in der Vergessenheit verschwunden.
Ja, das Institut war weg, ne?
Das also Institut ganz war weg. Aber auch als die Nazis weg waren, ganz lange wurde das Thema totgeschwiegen. Die Homosexuellen waren ja auch eine der Gruppen, die eigentlich nach dem Dritten Reich keinerlei Aufarbeitung bekommen haben von dem, was ihnen widerfahren ist. Im Prinzip ging die Verfolgung in den 50er Jahren genauso weiter wie bei den Nazis von den Homosexuellen. Der Paragraph blieb genauso wie bei den Nazis sozusagen bestehen. Warum habe ich jetzt diese Geschichte mitgebracht? Ich glaube, wir finden immer Geschichten faszinierend von Forschenden, die mit ihrer Arbeit irgendwie bestehende Strukturen oder Denkweisen hinterfragen, revolutionieren und dabei auch mal gegen Widerstände kämpfen müssen.
Ja.
Also keine Ahnung, Galileo Galilei oder Marie Curie, die sich in der Männerwelt durchsetzen musste. Das, glaube ich, finden wir total spannend. Und deswegen finde ich eben auch Hirschfeld so eine faszinierende Persönlichkeit. Und außerdem zeigt es aber auch, dass wissenschaftliche Freiheit und auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht selbstverständlich sind.
Nee.
Dass das auch wieder quasi das Rad sich zurückdrehen kann, wenn wir nicht aufpassen sozusagen. Dass man das auch schützen muss und dass man auch dafür kämpfen muss, diese Freiheit zu erhalten.
Und auch nicht nur in der Wissenschaft, ja, auch das sich selber auszudrücken, Dinge zu sagen, die man denkt,
voll.
Kleidung zu tragen, die man möchte, ja.
Ja, ja.
Aber wie doll dann so Gesellschaft und Wissenschaft doch verwoben sind, ne?
Ja, also ich meine, gerade wenn es um Sexualität und Geschlecht geht, dann natürlich noch mal viel krasser, weil da hat ja jeder irgendwie auch einen persönlichen, privaten Bezug dazu sozusagen. Und da ist es natürlich noch mal viel mehr verwoben, würde ich mal sagen.
Ja, und umso wichtiger, dass es dann Wissen gibt.
Ich meine, also vielleicht noch zum Schluss, das Gute ist, jetzt ist Magnus Hirschfeld wieder quasi aus der Vergessenheit rausgeholt worden. Es gibt die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, die sich jetzt eben auch für die Erinnerungskultur einsetzt und eben auch heute eben für queere Rechte einsetzt und so weiter. Also das Vermächtnis ist jetzt schon wieder aus der Versenkung emporgehoben worden.
Soweit, dass man ihn sich sogar für den Podcast wünscht.
Ja,
ja, genau.
Ja, stimmt. Also, dass wirklich ein Idol ist, ne? Ja, krass. Ich musste auch zwischendurch an den Erfinder des Kondoms denken, den wir hier schon mal vorgestellt haben, der nämlich auch Jude war und auch in Berlin war und auch so komplett dann unter den Nazis untergegangen ist.
Ja.
Nichts mehr hatte. Ja, gut. Das, also der Herr Hirschfeld scheint aber auch ein Experte darin zu sein, wieder aufzuerstehen.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Der ja. Phönix aus der Asche.
Oh, zum Glück lebt er. Oh, das war gut. Da war schon viel Drama und Aufregung dabei. Ja. Dora, wie geht's weiter? Jetzt
kommt noch mehr Drama.
Schon, ja, es kommt mehr Drama. Tatsächlich haben Dominik und meine Person eine relativ große Parallele, wie ich finde, aber auch viele Nicht-Parallelen, ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Also wir gehen jetzt in die 70er und danach. Und ich habe eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Informatik mitgebracht, eine Frau.
Und um wen genau es geht, das erfahrt ihr am Mittwoch. Seid gespannt auf das Drama, was Dora uns dann erzählen wird. Und wenn euch Teil 1 dieser Doppelfolge gefallen hat, dann lasst gerne einen lieben Kommentar da, ein Abo oder ein paar Sterne und freut euch auf Mittwoch. Wir hören uns. Bis dahin, passt gut auf euch auf und tschüss.